Heute geht es darum, dass wir eintauchen in dieses Herzstück seiner Botschaft. Wir haben letztes Mal so ein bisschen auf die Zeit geschaut, was damals war, wie Hesekiel gelebt hat und auch was so die Zeitumstände uns vielleicht heute sagen. Und heute tauchen wir ein in das, was das Herzstück seiner Botschaft ist. Also, wenn ihr in Zukunft wissen wollt, wenn euch jemand fragt, was ist denn eigentlich das, was Hesekiel gesagt hat, dann jetzt zuhören, ja, dann habt ihr sozusagen das Allerwichtigste sozusagen in eurem Wissen drin. Genau, also Herzstück seiner Botschaft. Bevor ich einsteige, zwei kleine Vorbemerkungen. Die erste Vorbemerkung, was für uns immer wichtig ist, nochmal neu zu denken, bis Ezechiel gewirkt hat. Das heißt, auch in seiner Zeit, so wie er aufgewachsen ist, war vollkommen klar, die Mitte des jüdischen Glaubens ist der Tempel. Ja, wir denken immer die Bibel, die 10 Gebote oder das Gesetz oder so. Im Kopf nur mal kurz klar machen, das Gesetz, das wir, also die 5 Bücher Mose, die wir denken, die hat es damals schon gegeben, die sind erst wahrscheinlich 100 bis 200 Jahre nach Ezechiel, so aufgeschrieben worden, wie wir die heute hatten. Teile davon gab es schon, definitiv, aber eben nicht so, wie wir das heute hatten. Und wir denken, das ist eine Buchreligion, ja, der jüdische Glaube, weil die haben ja die Tora. Aber damals waren die way davon entfernt, eine Buchreligion zu sein, sondern die Mitte war der Tempel. Und was war da das Entscheidende? Das war das Entscheidende, dass dort die offenbare Gegenwart Gottes erlebbar, spürbar war. Als der Tempel gebaut wurde, hat Gott gesagt, hier könnt ihr mir begegnen. Hier bin ich, hier höre ich zu, hier bin ich gegenwärtig, hier bin ich. Und deswegen war der Tempel die Mitte, weil man da Gott begegnen kann. Das war das Entscheidende. Das war die Mitte des Glaubens und des Lebens. Und vielleicht an der Stelle eine ganz kurze kleine Unterscheidung. Wir reden ja oft von Gegenwart Gottes und dann sagen manche, ja, im Gottesdienst ist ja gar nichts Besonderes so, Gott ist ja überall. Stimmt, Gott ist überall. Aber die Gegenwart Gottes in der Welt ist nicht zugänglich. Ja, der ist überall, aber man kann nicht mit ihm reden und er redet auch nicht mit uns. Er ist einfach da, füllt alles aus, aber es ist eine unzugängliche Gegenwart. Es ist keine Gegenwart, die uns hilft, mit ihm zu connecten. Im Tempel aber ist eine andere Gegenwart Gottes. Eine Gegenwart Gottes, wo sozusagen Gott bereit ist, zuzuhören und selber zu reden. Und das ist ein Unterschied, ja, ob jemand einfach nur irgendwo präsent ist oder ob jemand wirklich da ist und sagt, hier ist jetzt der Ort der Kommunikation. Und das ist die Gegenwart Gottes im Tempel. Ort der Kommunikation Gottes, zugängliche Gegenwart. Oder man könnte auch sagen, Gottes offenbare Gegenwart. Da wird er wirklich sichtbar, während in der Welt ist er unsichtbar. Und damit sind wir eigentlich schon beim nächsten, bei diesem schwierigen Wort Kavod, das bei Hesekiel eine unglaubliche Rolle spielt, denn er sagt immer wieder, dass er die Herrlichkeit Gottes sieht, die Kabot sieht. Und da ist vielleicht ganz gut, nochmal kurz sich zu vergegenwärtigen, was dieses Wort bedeutet. Kabot bedeutet eigentlich, wenn man über Dinge redet, Schwere. Also wenn ich über so einen Stuhl rede und sage, der hat Kabot, dann ist der sauschwer. Ganz einfach auf Schwäbisch. Wenn ich über Menschen rede, da sagt man natürlich nicht sau schwer, also dick, sondern da geht es eher um das Innere, dass jemand eine innere Power hat. Ihr kennt es gibt Lehrer und Lehrer. Ja? Es gibt die Lehrer, da gehen die Schüler über Tische und Bänke und die Schülerinnen. Und es gibt Lehrer, denen hören die Schüler und Schülerinnen und Schüler zu. Ja? Kennt ihr den Unterschied? Schon mal erlebt? Ja? Okay. Die, denen man zuhört, die haben Kavod. Die haben, man könnte sagen, Autorität, die haben Schwere, die haben Gewicht. Das sind Menschen, wenn die was sagen, dann hört man ihnen einfach zu, weil sie irgendwie halt Kavod haben. Und von Gott ist auch Kavod. Und wenn von Gott ist auch die Rede, wenn das Wort Kavod ist auch auf Gott angewendet, so, und da hat es eine ganz spezifische Bedeutung, nämlich das, was sichtbar wird, wenn Gottes Wesen Raum und Zeit berührt. Das, was sichtbar wird, wenn Gottes Wesen Raum und Zeit berührt. Wir haben vorher von der zugänglichen Gegenwart Gottes gesprochen. Wenn Gott sich zugänglich macht, dann kommt ja der, der alles in allem ist, Raum und Zeit weit, weit überschreitet, der lässt sich ein auf einen Moment in Raum und Zeit. Dann wird etwas sichtbar, etwas erlebbar, dann passiert was. Und das hat man Kavod genannt, Schwere, Gewicht, Autorität. Auf einmal ist Gott da. Und wahrscheinlich kennt ihr diesen Moment, wenn man den Eindruck hat, jetzt ist Gott da. Und dann merkt man, da ist dann alles andere plötzlich unwichtig. Da fokussiert man sich. Das ist Kavod. Zugängliche Gegenwart Gottes wird sichtbar, erlebbar, spürbar. Das ist Kavod. Und ihr merkt, das ist tatsächlich ein Terminus technicus, also ein wirklich ganz fest geschriebener Begriff. Jetzt haben sich die Übersetzer natürlich wahnsinnig schwer getan. Ja? Das, was sichtbar wird, wenn Gottes Wesen Raum und Zeit berührt. Stellt euch vor, das müsste man immer schreiben, wenn das Wort Kavod auftaucht. Haben irgendwann überlegt, okay, wie übersetzen wir das in einem Ding? Wir schreiben einfach Herrlichkeit. Das Problem ist wahrscheinlich, dass ihr denkt, naja, hätte ich unter Herrlichkeit genau das verstanden, dass das ist, wenn Gottes Wesen in Raum und Zeit sichtbar wird oder berührt. Merkt, das Wort Herrlichkeit und das, was das inhaltlich beschreibt, ist nicht super gleich zusammenzubringen. Ja. Aber man musste halt irgendwie was machen. Und der Gedanke war, naja, wenn Gott sichtbar wird, wenn Gott Gegenwart, Raum und Zeit berühren, dann ist es irgendwie herrlich. Weil Gott ist schön und groß und da-dum. Also nehmen wir halt mal Herrlichkeit. Macht irgendwie Sinn, allerdings von dem Wort Herrlichkeit auf die eigentliche Bedeutung zu schließen, ist nicht super natürlich, sagen wir es mal so. Das waren die zwei kleinen Vorbemerkungen und jetzt lasst uns einsteigen in die Geschichte von Ezechiel und vor allem, was er mit der Herrlichkeit Gottes erlebt hat, mit der Gegenwart Gottes, mit der zugänglichen Gegenwart Gottes. Ezechiel wird nach Babylon deportiert. Wir haben im Kopf Jerusalem 597 eingenommen. Babylonier haben die Stadt erobert und haben alle wichtigen Leute, so insgesamt 10.000 Leute mit ihren Familien, einfach nach Babylon geschickt. Und da war der Ezechiel dabei. Und es heißt, wir haben gehört, dass er Priester war. Und jetzt müsst ihr euch vorstellen, das ist nicht so wie heute, wo man in ein fremdes Land reist, einfach nur zum Spaß. Ja, wir alle gehen gerne in Urlaub, ja, nach Italien, Schweiz, keine Ahnung, Timbuktu, Indien, Costa Rica, was auch immer, Amerika. Wir gehen in ein fremdes Land zum Spaß und das ist für uns aber auch safe, weil wir uns gut informieren können. Wir wissen, was für eine Sprache da gesprochen wird, wir wissen, wie es da aussieht, wir wissen, wie das Klima da ist, wir wissen alles über dieses Land. Es gibt Reiseführer und YouTube-Videos und was auch immer. Wir können in ein anderes Land reisen und obwohl wir in einem anderen Land sind, sind wir safe, weil wir wissen, was wir da bekommen. Aber stellt euch vor, alles gäbe es nicht. Es gäbe keine Reiseführer, keine Bilder, keine YouTube-Videos, nichts. Du reist in ein Land, von dem du nur weißt, wie es heißt. Und ob du es richtig aussprichst, weißt du es nicht. Und dann bist du da unterwegs und kommst dahin. Das ist komplett fremd. Es gibt keine Wörterbücher. Es gibt niemanden, der Interesse hat, dir die Sprache beizubringen. Du bist da einfach. So muss man sich Deportation vorstellen. Einfach weg. Raus und dahin. Keine Ahnung, wo du bist. Fremdes Land. Fremde Menschen, fremde Sprache. Alles muss gelernt werden. Stell dir vor, du bist Landwirt. Und du hast auf der Schwäbischen Alb deinen Hof gehabt. Und irgendwie schnappen die dich und setzen dich irgendwo nach Indien. Ob da Boskop-Äpfel wachsen? Steht dir, du weißt nichts, wie du dein Leben gestaltest. Es ist alles neu. Das Einhalten der Gebote, da gibt es zum Beispiel Reinigungsvorschriften, da gibt es Vorschriften, wie man sich verhalten soll, funktioniert nicht. Ja, du kannst nicht einfach zum Tempel gehen. Ja, dreimal im Jahr zum Tempel gehen. Ja, wenn du das machst, bist du immer unterwegs. So. Kannst, wenn du daheim bist, dann wieder losgehen. Funktioniert nicht. Das Land ist unrein. Das ist ein heidnisches Land. Und die Leute, die da wohnen, beten Götzen an. Für jemand wie Ezechiel, der Priester war, war das ganz schrecklich, weil ein Priester lebt davon, dass er immer wieder sich auf Reinheit, kultische Reinheit konzentriert. Aber das war in diesem Land nicht möglich, weil alles unrein war. Alles. Und ihr merkt, da kommt zu diesem Fremd auch noch diese Dimension Ekel dazu. Für einen Priester ist das, was unrein ist, ist eklig. Das ist das, was er nicht berühren will. Dass er, mit dem er nicht in Kontakt kommen will. Ich weiß nicht, ob du solche Sachen hast, mit denen du nicht in Kontakt kommen willst. Spinnen zum Beispiel. Und jetzt kriegst du ein neues Haus und da sind tausende von Spinnen drin. Und du wirst sagen, uah! Bisschen um das Feeling zu kriegen. Das Land ist natürlich gottlos und ganz schlimm. Es gibt keine Versöhnung, weil man nicht zum Tempel gehen kann und dort die entsprechenden Opfer darbringen kann. Und merkt, wow, dieser Schritt in das fremde Land war mehr als nur ein verlängerter Urlaub. Das war für Ezechiel und die Leute damals richtig Schock. Und dann folgende Geschichte. Es war im 30. Jahr, am 5. Tag des 4. Monats. Ich wohnte in Babylon am Kanal Kebar bei den Judäern, die dort in der Verbannung lebten. Da öffnete sich der Himmel und Gott ließ mich eine Vision sehen. Es war das 5. Jahr nach der Verbannung vom König Joachim, am 5. Tag des 4. Monats. Also kam das Wort des Herrn zu Ezechiel, dem Sohn des Busi. Er war ein Priester und wohnte im Land der Babylonier am Kanal Kebar. Dort ergriff ihn die Hand Gottes. Ich sah einen stürmischen Wind aus dem Norden heranbrausen. Er trieb eine große Wolke vor sich her. Sie bestand aus flackerndem Feuer und ein Lichtglanz umgab sie. Mitten im Feuer funkelte es wie ein kostbarer Edelstein. In der Mitte des Feuers waren vier Lebewesen, die aussahen wie Menschen. Ich lasse dann was aus. Die Flügel der Lebewesen waren nach oben ausgespannt. Mit zwei Flügeln berührten sie sich gegenseitig, mit den anderen beiden bedeckten sie ihren Körper. Zwischen den Wesen sah es aus, als würden Kohlen in einem Feuerbecken brennen. Ich sah etwas wie Fackeln, die sich zwischen den Wesen hin und her bewegten. Das Feuer flackerte und aus dem Feuer zuckten Blitze. Und Ezechiel beschreibt es dann weiter und er hat hier diese Vision der Herrlichkeit Gottes. Das Wort taucht hier noch nicht auf, später kommt es dann immer wieder vor. Er hat die Vision der Herrlichkeit Gottes. Und ihr seht, wie er versucht, Dinge zu beschreiben, ohne sie wirklich zu beschreiben. Das war wie, das war ungefähr wie. Er beschreibt die Lebewesen, so dass man sich vielleicht was vorstellen kann, aber wenn man versuchen würde, jetzt was zu zeichnen, würde man grandios scheitern, weil man sich's doch nicht vorstellen kann. Und das ist so diese Grenze, ja. Gott kommt in die Welt und es ist greifbar, es ist irgendwie, er ist da und man spürt da was, ist Licht und herrlich und bäm, aber so richtig, wie? Nee, geht nicht. Weil es ist anders. Gott ist anders. Was ist an dieser Geschichte so unglaublich? Was ist daran so bemerkenswert? Das Erste, Gottes zugängliche Gegenwart ist in Babylon. Hä? Vorher haben wir gelernt, Tempel. Und Gott hat gesagt, hier im Tempel bin ich. So. Gott hat sich festgelegt, 500 Jahre vorher zu sagen, ich bin im Tempel. Und jetzt ist Gott in Babylon. Da gab es dann sicher die Schriftgelehrten und Priester, die gesagt haben, kann gar nicht sein, Gott hat gesagt. Kann es sein, dass Gott vielleicht manchmal etwas tut, was etwas widerspricht, was er vorher gesagt hat? Stell dir vor, das hat Ezechiel erlebt. Gott hat gesagt, ich bin im Tempel, nur im Tempel, da bin ich. Und jetzt ist er woanders. Krass. Gott ist nicht an den Tempel gebunden. Und interessant, Gott folgt dem Volk Gottes. Das ist ein Shift. Nicht das Volk Gottes kommt dahin, wo Gott ist, sondern Gott folgt dem Volk Gottes. Komplette Wendung. Komplett andersrum, wie vorher gedacht. Gott will bei seinem Volk wohnen. Und absoluter Hammer für alle Priester, Gott wagt sich in ein unreines Land. Bisher hat man immer gesagt, der Tempel muss rein sein, alles muss rein sein, alles muss rein sein. Und dann, wenn alles rein ist und sauber und gut und perfekt, dann kommt Gott da rein und dann ist alles gut. Nein, jetzt ist komplett zack, andersrum. Gott kommt in das unreine Land zu seinem Volk. Ich finde, das war für Ezechiel ein Mega-Shift in seinem Denken. Und diese Vision hat alles, fast alles, was er vorher für richtig gehalten hat, komplett auf den Kopf gestellt. Das ist wichtig, dass wir das wahrnehmen. Es ist eine Revolution der Offenbarung Gottes. Eine Revolution. Gott ist in der Fremde, Gott folgt seinem Volk und Gott wagt sich in unreines Land. Das ist ein vollkommener Shift der Offenbarung Gottes. Es ist, dass Gott die Regeln seiner Gegenwart neu schreibt. Das hat Ezechiel gesehen. Er merkt, was für eine unglaubliche neue Sicht. Man hat den Eindruck, dass Gott sich mit der Situation, die da neu ist, sich zwar nicht verändert hat, aber seine Art, wie er Menschen begegnet, tatsächlich verändert hat. Das ist spannend. Nicht die Menschen müssen sich immer verändern, sogar Gott verändert sich, so wie er Menschen begegnet. Gehen wir weiter. Ezechiel 10. So 15 bis 20, ich habe ein paar Verse ausgelassen, um hier einfach eine Klarheit zu haben und nicht viele andere Fragen noch aufzuwerfen. Etwa einen Monat nach der Entdeckung der Gegenwart Gottes in Babylon hat er eine neue Vision. Ezechiel wird in einer Vision in den Jerusalemer Tempel geführt. Und er steht dort im Tempel und er sieht dort einen unglaublichen Götzendienst, der sich dort im Tempel ereignet. In und um den Tempel, er wird im Geist in den Tempel hineingeführt und läuft sozusagen durch die einzelnen Räume und Vorhöfe des Tempels und sieht überall dort Götzendienst. Es wird dann beschrieben in mehreren Kapiteln. Wer Lust hat, kann das gerne nachlesen. Das ist richtig, ja, erschreckend eigentlich. Hammer ist, alle gesellschaftlichen Schichten nehmen an diesem Götzendienst teil. Auch die Priester, auch der König, auch das einfache Volk. Es wird von Frauen beschrieben, von Männern beschrieben. Also alle Beamte, alle sind sozusagen an diesem Mega-Götzendienst im und um den Tempel beteiligt. Ja, schrecklich. Warum ist das so? Warum ist diese unglaubliche Potenzierung von Götzendienst im Tempel da? Ich weiß es nicht ganz genau, aber ich glaube, es hat da seinen Grund in der Angst. Ja, die Babylonier kommen, die Welt ist schwierig geworden. Und dann kriegt man Angst. Und dann könnte es doch sein, dass man eigentlich dumm ist, nur auf einen Gott zu setzen, oder? Wenn ich weiß, die Philister haben auch Götter und die Ägypter haben Götter und die Babylonier haben Götter, dann könnte doch sein, dass die Götter auch irgendwie wichtig sind. Dann lass uns die mal mit dazu nehmen. Ja? Sicher ist sicher. Könnte ja sein, es hilft. Angst führt zum Götzendienst. Ich glaube, ihr versteht den Gedanken. Auf Jahwe allein zu vertrauen, ist zu riskant. Also muss man sich absichern. Mit vielen Göttern, mit einer Politik, die die Ägypter versucht reinzuholen. Sicherheitsprogramm. Ich glaube, das Schlimme an diesem Götzendienst ist nicht der Götzendienst an sich, sondern was drunter liegt, dass man Gott nicht vertraut. Kurz innehalten. Kennt ihr vielleicht, wenn man Gott nicht vertraut, suchen wir auch, alle möglichen Dinge und uns abzusichern. Deutschland ist der Weltmeister im Versicherungen abschließen. Ich will es nicht sagen, das ist Götzendienst. Und ich will auch nicht sagen, dass ihr keine Versicherung abschließen sollt. Aber dieses Gefühl, ich bin sicher, weil ich eine Versicherung habe. Also ganz ehrlich, ich würde lieber Gott vertrauen als die Versicherung. Weil auch Versicherungen können pleite gehen. Gott nicht. Merkt ihr, es ist nicht weit weg, dieses Denken von mir und von uns. Natürlich bauen wir da keinen Götzenaltar auf. Wir haben andere Götzen, andere Sicherheitsmaßnahmen. Und dann sieht Ezechiel, was die Folge ist. Das Volk vertraut Gott nicht mehr. Was ist die Konsequenz? Da erhoben sich die Cherubim, es waren dieselben Wesen, die ich am Kanal Keba gesehen hatte. Die Herrlichkeit des Herrn, da kommt das Wort jetzt, die Herrlichkeit des Herrn verließ die Tempelschwelle und setzte sich auf den Thron über den Cherubim. Da breiteten die Cherubim ihre Flügel aus. Vor meinen Augen erhoben sie sich vom Boden. So zogen sie fort und die Räder liefen mit. Beim Tor im Osten des Tempelhofs hielten sie noch einmal an. Der Gott Israels in seiner Herrlichkeit war genau über ihnen. Die Wesen aber, die den Gott Israels trugen, hatte ich schon am Kanal Keba gesehen. Jetzt wusste ich, dass es Cherubim waren. Was beschreibt er? Gott geht. Gott verlässt den Tempel. Die Zusage Gottes vor 500 Jahren, hier könnt ihr mich hören. Das Volk vertraut ihm nicht mehr. Ja, warum sollte Gott dann noch sein, wenn niemand hört, wenn niemand was von ihm will? Und interessant ist, dass wir immer denken, Gott richtet da, indem er geht. Nein, Gott ist nur konsequent. Wenn niemand mich braucht, dann kann ich auch gehen, oder? Dann gehe ich doch lieber dahin, wo ich gebraucht werde. Das hat nichts mit Gericht zu tun, sondern mit Konsequenzen. Das ist eine unglaubliche Geschichte. Wieder. Die Menschen haben Gott verlassen und Gott verlässt den Tempel. Damit gibt Gott seine Stadt auf. Gott verlässt Jerusalem. Die Folge ist die sichtbare Zerstörung der Stadt. Ein paar Jahre später. Auch hier wieder denken, nicht an Gericht denken, weil Gott, weil die Menschen das und das getan haben, deswegen passiert das. Nein, die Menschen wollen Gott nicht mehr und Gott geht. Und wenn Gott nicht mehr da ist, dann fällt alles auseinander. Wenn Gott sich abwendet, nicht mehr da ist, dann fällt alles auseinander. Und genau das passiert. Zerstörung der Stadt ist kein Urteil im Sinne von ein Richter entscheidet, sondern einfach Folge der Abwesenheit Gottes. Und das Schlimmste der ganzen Geschichte ist, keiner merkt's. Keiner merkt's. Der Betrieb im Tempel, der fromme Betrieb im Tempel, läuft ohne Gott genauso weiter wie mit ihm. Das ist erschreckend, oder? Und an der Stelle bin ich sehr erschrocken über mich, über das, wie wir Gottesdienst feiern. Ich habe mir überlegt, was wäre der Unterschied, wenn Gott nicht da wäre? Wir könnten das Programm genauso durchführen wie geplant, oder? Schocking, oder? Und ich dachte mir, bewahre uns Gott, dass wir unseren Fokus und unseren Blick immer auf seine Gegenwart lenken und nicht auf das Programm. Denn das Programm kann ohne ihn laufen. Und es sieht dann irgendwie auch noch cool aus. Und wir sagen uns alle, ja, wir sind doch tolle Gottesdienste gefeiert. Und Gott sagt, aber ohne mich. Ich finde es shocking, diese Geschichte. Shocking. Und auch auf dein Leben. Was würde passieren, wenn Gott nicht mit dir wäre in deinem Alltag? Merkst du das? Wo ist der Unterschied? Was macht den Unterschied aus? Im Gottesdienst, im Hauskreis, in deinem Leben. Wie schnell übersehe ich die Abwesenheit Gottes und verliere damit alles. Auf lange Sicht, wenn Gott nicht da ist, ist der Tod. Und wenn Gott da ist, ist das Leben. Das ist ganz einfach. Aber herausfordernd. Schritt weiter. Ezekiel 43. Jetzt eine Vorhersage für die Zukunft. Der Mann führte mich zum Tor, das im Osten lag. Dort sah ich den Gott Israels in seiner Herrlichkeit aus dem Osten kommen. Es rauschte wie gewaltige Wassermassen und die Erde erstrahlte vor seiner Herrlichkeit. Die Erscheinung sah genauso aus wie die, die ich zuvor gesehen hatte. Das war, als Gott kam, um Jerusalem zu zerstören. Sie glich der Erscheinung, die ich am Kanal Kebar gesehen hatte. Da warf ich mich nieder mit dem Angesicht zum Boden. Die Herrlichkeit des Herrn kam in den Tempel auf dem Weg durch das Osttor. Gott kehrt zurück. Dann hob mich ein Wind hoch und brachte mich in den inneren Vorhof. Die Herrlichkeit des Herrn füllte den Tempel aus. Plötzlich stand wieder der Mann neben mir. Da hörte ich jemand vom Tempelherr mit mir reden, der sagte zu mir, du Mensch, das ist der Ort, an dem mein Thron steht. Hier ruhen auch meine Füße. Hier will ich für immer unter den Israeliten gegenwärtig sein. Das Haus Israel wird meinen Namen nicht mehr unrein machen. Große Sicht, dass Gott zurückkommt. Das Volk kommt zurück ins Land, kann den Tempel aufbauen, bereitet Gott einen Raum und Gott zieht in diesen Raum ein. Aus Gnade und freien Stücken. Er kommt, weil er kommen will, weil er bei seinem Volk sein will. Er gibt seinem Volk nicht etwas, sondern sich. Und weil er sich gibt, fließt dann Segen daraus. Weil Gott der ist, von dem Segen ausgeht. Er gibt sich das Leben. Und von da aus kann das Land blühen und aufwachsen. Jetzt könnte man sagen, das ist doch genau das Gleiche wie das, was vorher war. Nein. Habt ihr es gemerkt? Der letzte Satz Da heißt es, dass, nimm mal kurz zurück, der letzte Satz. Das Haus Israel wird meinen Namen nicht mehr unrein machen. Vorher hieß es, das Haus Israel muss sich so und so verhalten. Und jetzt heißt es, es wird meinen Namen nicht mehr unrein machen. Hier wird deutlich, dass diese Gegenwart Gottes eine andere Qualität hat, denn sie ist verändernd. Sie verändert das Volk. Sie verändert das Volk von innen heraus, dass sie die Gegenwart, dass sie den Namen Gottes nicht mehr unrein machen. Sie können es nicht mehr, weil Gottes Gegenwart so prägend ist und so stark. Drei Geschichten, dreimal die Gegenherrlichkeit Gottes. Sie kommt nach Keba, nach Babylon. Sie ist ausgegangen, ausgezogen aus dem Tempel und sie kommt wieder zurück in den Tempel. Was ist daran so spannend? Das Spannende ist, dass das komplette Neue Testament auf diesen Gedanken fußt. Johannes 1,14. Er, das Wort, wurde ein Mensch. Er lebte bei uns und wir sahen seine Herrlichkeit. In Christus kommt Gott uns Menschen nahe. Sichtbar. Herrlichkeit. Das, was von Gott sichtbar wird, wenn er Raum und Zeit berührt, ist Jesus Christus. Es war die Herrlichkeit, die ihm der Vater gegeben hat, ihm, seinem einzigen Sohn. Er war ganz erfüllt von Gottes Gnade und Wahrheit. Als Hesekiel sah, sehen wir in Jesus Christus. Gott kommt zu seinem Volk. Gott ist bereit, in das Unreine hineinzukommen. All die Dinge, die wir vorher gesagt haben, in Jesus passieren. Merkt ihr, wie Hesekiel hier Bahnen legt, wie Gott Hesekiel Dinge gibt, die dann 500 Jahre später, 600 Jahre später in Jesus Christus erfüllt werden. Kleiner Schritt weiter. Wir alle sehen die Herrlichkeit des Herrn mit unverhülltem Gesicht wie in einem Spiegel. Dabei werden wir selbst in sein Ebenbild verwandelt. Wir bekommen immer mehr Anteil an seiner Herrlichkeit, so wie es der Geist des Herrn bewirkt. 2. Korinther 3, Vers 18. Jesus, Herrlichkeit Gottes. Und wisst ihr, was er macht mit der Herrlichkeit Gottes? Er gibt sie dem Sönke. In ihm ist die Herrlichkeit Gottes sichtbar. Und in dir. Die Herrlichkeit Gottes ist in dir sichtbar. In jedem von uns. Wow. Ist das nicht atemberaubend, was Gott getan hat? Wir werden verwandelt. Komm Anteil an seiner Herrlichkeit. Und tragen die Herrlichkeit Gottes in uns. Wisst ihr, ich sehne mich danach, dass das immer mehr unter uns Raum gewinnt. Lasst uns Gott Raum machen. Lasst uns Gott Raum machen, damit er in uns und durch uns wirken kann. Und wir wollen dich einladen, Jesus. Wir wollen dich einladen. Zieh in mein und zieh in unser Leben ein. Wohne in mir. Wohne in uns. Sei in mir und sei in uns lebendig. Damit wir in die Welt leuchten können. Damit die Menschen deine Herrlichkeit sehen. Damit die Menschen dich sehen. Und Jesus, wir danken dir für diese großen Gedanken, die angefangen haben bei dem Propheten Hesekiel. Wir danken dir für den Mut, das aufzuschreiben, was damals so vollkommen gegen alles war, was die Leute gedacht und geglaubt haben. Und wir danken dir, dass er Bahnen gelegt hat, zu verstehen, was du, Jesus, für uns getan hast. Und wir laden dich jetzt ein, Jesus, in unsere Mitte. In unserer Mitte als Gemeinde hier im Gottesdienst. In unsere Mitte als Gemeinden von Stuttgart. In meine Mitte, ganz persönlich, in die Mitte meines Lebens. Wir laden dich ein, Jesus, komm du. Zieh du ein mit deiner Herrlichkeit, mit deiner Gegenwart. Dass wir mit dir reden können, dass wir Zugang zu dir haben, dass du zu uns redest. Wir laden dich ein, Jesus, komm in unser und in mein Leben. Wenn wir jetzt eine Zeit noch haben im Lobpreis und im Gebet, dann möchte ich dich bitten, dieses Gebet immer wieder zu sprechen. Jesus, ich lade dich ein, komm in mein Leben. Und wir dürfen wissen, dass er dieses Gebet hört und es ihn freut. Und er das gerne tut, weil er gerne seinem Volk folgt. Lasst uns so in diese Gebetszeit noch reingehen.